Unsere Predigtreihe, das Bilderbuch Gottes, ist eine ganz spannende Reihe. Und heute haben wir einen Text, den ich nicht wenig herausfordernd finde. Und mal ganz gespannt, ob ihr so mitgehen könnt mit diesen Gedanken. Und ich bleibe mal so bei diesem Gedanken. Es geht heute um das Fischernetz und ich habe es mal mit einem Untertitel unterschrieben, urteile nicht voreilig über andere. Und Vorurteil, kennen wir das? Vorurteile, ein Urteil, das gesprochen wird, bevor man es eigentlich sprechen kann, wie es das Wort eigentlich sagt. Es nimmt ein Urteil vorweg, wo es noch gar nicht angesagt, gar nicht angesprochen ist. Wir kennen das manchmal im Umgang mit Menschen, dass wir merken, ohne dass wir Menschen kennen, wir haben so einen gewissen Eindruck, wie die Person denn wahrscheinlich vielleicht ist und fangen dann an, Leute so in Schubladen zu stecken. Und ich denke, bevor wir nicht wirklich mit Menschen mal einen Kaffee getrunken haben, gesprochen haben, können wir gar kein Urteil und selbst dann können wir immer noch kein Urteil, aber vielleicht ein bisschen mehr einschätzen, wie der andere ist. Vorurteile sind Dinge, die in unserer Gesellschaft ganz viel Not, auch oft Ärger und Dinge auslösen, auch von Gruppen gegeneinander. Und wir spüren, dass dieses Thema zu früh ein Urteil zu treffen, Menschen nicht unvoreingenommen zu begegnen, dass das etwas ist, was ganz viel Not und Leid auch auslöst. Und da hinein kommt eigentlich das heutige Bild ein Stück weit, dieses Gleichnis. Es geht darum, dass Gott am Ende allein das Recht hat, ein Urteil zu sprechen. Das ist eigentlich, was dieses Bild des Fischernetzes, das wir gleich näher anschauen wollen, uns vermittelt. Gott allein steht es am Ende zu. Und das heißt, dass wir warten sollen bis, oder warten sollen, wir können es gar nicht, sondern Gott, er spricht das Urteil und nicht wir. In diesem Fischernetz, da stellt uns Jesus etwas vor Augen. Er stellt uns vor Augen, ja, so ein gewisses Schleppnetz, das könnt ihr euch vorstellen, so ein Netz, das im Wasser geschleppt wird. Und wenn das im Wasser geschleppt wird, dann sammelt es natürlich alle möglichen Arten von Fischen. Da kann man gar nicht irgendwie auswählen, da wird ganz viel hineingesammelt in dieses Netz. Und es bleibt in der Regel in einer längeren Zeit im Wasser, um da eben entsprechend auch zu sammeln. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Text, den Jesus dazu uns gegeben hat, oder dieses Bild. Es steht in Matthäus 13, ab Vers 47. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Soweit mal der Text, den Jesus uns in diesem Bild sozusagen oder mit diesem Bild nahe bringt. Und wir merken, dass dieses Bild durchaus ein sehr herausforderndes Bild ist, weil es uns hineinnimmt in Gedanken, mit denen wir uns ein bisschen schwer tun. Und vielleicht auch ein Text, den man nicht so einfach am Sonntagmorgen sozusagen als Predigttext vor sich haben möchte. Und gleichzeitig ist es ein wichtiger Gedanke, den wir heute Morgen miteinander uns anschauen möchten. Was ist der Schlüsselgedanke aus diesem Text? Der Schlüsselgedanke für mich ist, urteile nicht zu früh. Es steht dir gar nicht zu. Überlass am Ende das Urteil allein Gott. Er ist ein gerechter Gott, der am Ende urteilt. Und Paulus beschreibt es auch in einem seiner Briefe. Im 1. Korintherbrief sagt er Folgendes. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Also im Grunde nimmt Paulus hier dieses Bild im Hintergrund und beschreibt nochmal eine Bedeutung dieses Bildes. Was will uns Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Ich beginne mal mit dem ersten Gedanken, dass Gott uns einlädt wahrzunehmen, es gibt eigentlich eine große Einlade- und Sammelaktion. Wenn dieses Netz im Meer ist, dann ist es einfach da, um zu sammeln, um einzusammeln, um ganz viele, ganz unterschiedliche einzusammeln. Das ist mal so das erste Bild. Mit dem Himmelreich ist es auch, sagt Jesus, wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt, ganz unterschiedlicher Art. Jesus sagt nicht, das Himmelreich ist nur wie ein Netz. Nein, er sagt, es ist auch ähnlich wie ein Netz. Also es ist ein Bild von vielen Bildern, die Jesus gebraucht. Und auch hier in Matthäus 13 gebraucht er ja viele Bilder. Das heißt, dieses Bild ist eine Facette. Es ist nicht alles. Es sagt nicht alles über das Himmelreich aus. Aber es sagt uns auch eine wichtige Erfahrung. Stellen wir uns zunächst noch mal vor Augen, Matthäus Kapitel 13, was wird uns da berichtet? Es wird uns berichtet, dass Jesus am See Genezareth ist und dass so viele Menschen da sind, dass er in ein Boot steigt und in diesem Boot sitzt und von dieser Position des Bootes aus den Menschen geistliche Wahrheiten vermittelt. Und er vermittelt ihnen geistliche Wahrheiten durch Bilder. Und ein Bild, das er verwendet, das letzte Bild, das er verwendet, ist dieses Bild vom Fischernetz. Davor hat er aber ganz unterschiedliche Bilder schon verwendet. Und ich finde es wichtig, dass wir diesen Kontext sehen. Man könnte manchmal sagen, so, ich erzähle dir jetzt das Gleichnis vom Fischernetz. Und wenn du aber nicht all die anderen Gleichnisse gehört hast, dann fehlt dir ganz viel von dem, was Jesus eigentlich sagen wollte. Also wir brauchen diese Gesamtzusammenschau der unterschiedlichsten Bilder, die wir ja in den letzten Wochen miteinander angeschaut haben. Diese ganz verschiedenen Bilder, die Jesus verwendet. Da war der Seemann, ja, da war der Weizen und das Unkraut, das eine gewisse Parallele hat zu diesem Bild. Dann war da etwas von dem Senfkorn, ja, von dem Sauerteig. Dann haben wir gehört von diesem großartigen Schatz, von der Perle. Und jetzt zum Abschluss kommt das Fischernetz. Auch da nochmal, warum nimmt er das Fischernetz? Stellen wir uns mal dieses Bild vor. Jesus am See Genezareth, was war da wahrscheinlich, wenn da ein Boot war? Da waren sehr wahrscheinlich Netze am Ufer. Also sprich, Jesus nimmt etwas, was die Menschen vor Augen hatten. Sie hatten vor Augen diese Fischernetze, weil es gehörte zum tagtäglichen Tun der Menschen, die da unterwegs waren, die da lebten. Die lebten vielfach vom Fischfang. Also etwas für sie total Natürliches, nicht etwas Fremdes, sondern etwas, was sie vor Augen hatten und was sie aus ihrer eigenen Erfahrung in- und auswendig kannten. Und das ist so das Grundszenario, in das wir uns hineinversetzen lassen wollen an dieser Stelle. Und vielleicht geht es dir aber trotzdem so. Also wir stellen mal fest, für die Menschen da war das Fischernetz ein positives Bild. Wenn du dieses Bild vom Fischernetz vor dir hast, dann denkst du, du liebe Zeit, will mich Gott einfangen? Und irgendwie löst es bei dir wahrscheinlich jetzt mal in dem Moment gar nicht so Positives aus, sondern eher etwas, oh, will Gott mich einfangen? Aber das ist gar nicht der Hintergrund, den Jesus an dieser Stelle hat, sondern er will eigentlich zum Ausdruck bringen, dieses Netz, das ist weit, das ist offen, das wird da einfach durch das Wasser geschleppt und da wird unendlich viel eingesammelt. Also der erste Gedanke ist dieses Einladende, dieses Willkommen. Du darfst da mit dabei sein von dem, was da eingesammelt wird. Also dieser Gedanke Willkommen, das sind im Reich Gottes, und darum geht es Jesus ja in diesem Grundgedanken, es geht immer um das Reich Gottes. Und das sind Menschen einfach eingeladen. Gott sagt nicht, naja, du hast da schon mal von vornherein gar keinen Platz. Nein, das Netz ist offen und es sammelt ganz, ganz unterschiedlich, Vielfältiges ein. Und da merken wir, Gott möchte möglichst viele Menschen einschließen. Er will, dass sie nicht außen vor sind, sondern dass sie Teil dessen sind, so wie dieses Netz aller Art Fische sammelt. So ist es im Reich Gottes. Und manchmal denken wir ja, das mit Gottes ist exklusiv, so nur für ganz bestimmte, besondere andere dürfen da, die haben gar kein Recht. Nein, dieses Netz macht zum Ausdruck, das ist inklusiv, da wird aller Art zunächst mal einfach eingesammelt. Gott ist also in dieser Phase, und in der Phase sind wir, das ist unsere Lebensphase, das ist die Zeit, in der wir uns befinden, da ist Gott einladend unterwegs. Und die Frage ist ja ein Stück weit, sind wir auch einladend unterwegs, wie Gott einladend unterwegs ist? Oder überlegen wir uns schon im Vorfeld, naja, darf die Person, denkst du, die gehört da dazu oder nicht dazu? Wir würden es gerne schon aussortieren. Aber Gott sortiert nicht aus, sondern Gott lädt ein. Das ist, was das Bild uns zunächst einmal vermittelt. Und manchmal entscheiden wir vielleicht schon über Menschen, naja, die oder der hat ja ohnehin kein Interesse an Gottes Sache. Einladend. Gottes Gedanke ist immer einfach mal einladend. Und deshalb ist Kirche nicht inklusiv, ne, sondern ist nicht exklusiv, sondern immer inklusiv. Sie will immer einladen, andere dazu einladen. Und nächsten Sonntag wird uns das Kreativteam was präsentieren. Die haben nämlich wieder sich was Tolles überlegt, wie man denn jetzt gerade in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit so mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Ihr dürft überrascht sein, es geht um Sternstunden, also besondere Momente. Und das wünschen wir uns doch irgendwie, dass Menschen in dieser Zeit so eine Sternstunde, so einen besonderen Moment haben, wo sie merken, hoppla, ich darf mich da auf den Weg machen, ich darf dazugehören. Also ab nächsten Sonntag gibt es schon mal was ganz Handfestes, was du Menschen, die du kennst, die du liebst, denen du was Nettes geben willst oder die dir einfach auf dem Herz liegen, so einladen kannst in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit. Dazu dann nächsten Sonntag mehr. Ja, und wir als Gemeinde, wir wollen einladend sein, so wie es hier beschrieben wird. Also das Erste, was dieses Bild uns vermittelt, ist, dass dieses Netz da ausgebreitet wird und dass da viel gesammelt wird. Viel, 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 viel und noch mehr wird gesammelt. Und in der Zeit sind wir. Und ein weiterer Gedanke ist Gottes Gnade. Und es wird ja da deutlich, Gott, er verurteilt nicht vorschnell, sondern er trifft erst am Ende ein Urteil. Also Gott ist nicht der, der ein Vorurteil, der vorurteilsmäßig unterwegs ist, wie wir Menschen es offen sind. Und dieses offene und einladende Netz ist ein Bild für Gottes Reich im Hier und Jetzt. Und denk nicht anders über Gottes Handeln, als dass dieses Netz durch diese Zeit geht und Menschen sammeln will. Das ist Gottes Anliegen. Und in diesem Netz ist Raum für unterschiedlichste Fische. Es ist auch ein Entscheidungsraum in diesem Netz für unterschiedliche Fische. Glauben wir, dass Veränderung bei Gott möglich ist? Ich glaube, dass es möglich ist. Manchmal wollen Christen ja die reine Kirche, so eine ganz reine, von ganz besonders heiligen, auserkorenen. Und ich sagte, wenn du dabei bist, dann ist schon nicht mehr so heilig. Nee, du wahrscheinlich schon, aber wenn ich dabei bin, dann ist nicht mehr so heilig. Und da merken wir, es ist gar nicht unsere Aufgabe, an der Stelle zu richten, über Menschen ein Urteil zu fällen. Das steht, so macht es dieser Text klar und deutlich, dieses Urteil steht nur Gott zu, uns gar nicht. Weil Jesus weiß, wie schnell wir gerne trennen, wie schnell wir gerne sagen, du bist drin und du bist draußen. Aber Gott sagt einfach mal, hey, ladet ein, ladet ein, ladet ein. Wir wollen lieber gerne klare Zustände schaffen und vergessen, dass Gott mit seiner Gnade am Werk ist. So wie wir es lesen schon im Alten Testament, im zweiten Buch Mose. Ich bin der Herr, der Barmherzige und Gnädige. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Das ist die Zeit, in der wir leben, wo Gottes Liebe, Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Einladung kein Ende kennt. In der Zeit leben wir. Einladend. Und ich frage mich manchmal schon, trauen wir es Gott zu, dass er aus kleinen Fischen große Fische machen kann? Also sprich, glauben wir an dieses Wunder Gottes, bei allem, was er da einsammelt, dass die Kleinen in Anführungszeichen noch wachsen können und dass die, die tot sind, selbst wieder lebendig werden? Glauben wir an diesen Gott, der Todes lebendig macht? Ich dehne vielleicht das Bild an der Stelle ein bisschen, aber wenn das so im Sammeln ist, dann glaube ich an die verändernde Kraft Gottes in dieser sammelnden Wirkung dieses Netzes. Glauben wir an diese verändernde Kraft, an die transformierende Kraft des Evangeliums, die Menschen verändert, die aus Toten Lebendige macht, aus Menschen, die nicht glauben, Glaubende machen kann. Glauben wir an diesen Gott der Transformation. Weil Gott Lob und Dank leben wir in dieser Zeit der Gnade, wo Gott einfach einladen möchte, einladen, sammeln, einladen will. Ich glaube an Gott, der selbst Todes lebendig macht. So, und dann kommen wir zu dem Teil, wo Jesus nochmal deutlich auch sagt, was passiert denn dann am Ende? Und das ist der Gedanke, am Ende wird aussortiert. Ja, ist auch eine Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, die uns vielleicht manchmal ein bisschen schwer runtergeht. Aber das Gute ist, dass nicht wir aussortieren, sondern dass nur Gott und seine Boten, seine Engel am Ende diese Aufgabe haben, nicht wir Menschen. Es steht, und das nochmal deutlich, wir müssen das Urteil am Ende Gott überlassen. Gott, der ewig treue, liebevolle, aber auch heilige und gerechte Gott. Ihm allein steht das Urteil zu. Was sagt Jesus in diesem Teil? Wenn es voll ist, das ist das Ende der Zeit, wenn Gott eben kommt, wenn Gnade zu Ende geht, wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin, lesen die Fische aus, die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. Und Jesus sagt dann, so wird es am Ende der Welt sein. Also am Ende der Welt wird es so sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern, sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Was heißt es? Es heißt, dass Gott am Ende auch Klarheit spricht. Jesus spricht ein klares Wort an dieser Stelle. Auch wenn wir einen einladenden Gott haben, heißt es am Ende, bleibt es nicht beliebig. Und auch das müssen wir hören. Gott ist nicht einfach nur beliebig. Wenn das Netz voll ist und an Land gezogen und aussortiert wird, merken wir, ja, es ist nicht unsere Aufgabe. Gott nimmt diese Aufgabe von uns weg. Es ist Aufgabe von ihm und seinen Engeln. Und auch das kommt schon in diesem zweiten Buch Mose zum Ausdruck, wo ich vorher von dieser Gnade und Liebe und Gottes gelesen habe. Da sagt Gott weiter: Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende und Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht ungestraft, wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Also da merken wir, Gottes Einladung ist da. Die Frage ist, was machen wir selber? Was machen wir mit unserer Schuld? Bleiben wir bei uns oder kommen wir zu Jesus, der uns einlädt? Jesus ist gekommen, um uns Menschen zu retten. Dazu ist Jesus gekommen, um uns zu retten. Aber wenn wir Menschen uns nicht retten lassen, dann bedeutet es am Ende auch Trennung von Gott. In Johannes Kapitel 3 kommt es, finde ich, sehr deutlich zum Ausdruck. Den 16. Vers kennen wir sehr gut und was Jesus danach sagt, ist genauso von Bedeutung. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Mit anderen Worten, der Mensch spricht sich selbst ein Urteil, weil er nicht glaubt an Jesus. Und da merken wir, dass wir Menschen es in der Hand haben. Wir haben es in der Hand, sozusagen die ausgestreckte Hand von Jesus zu erfassen. Und seine rettende, liebevolle Hand, sie ist ausgestreckt für uns auch heute Morgen. Seine rettende Hand. Und wir Menschen sprechen uns selbst das Urteil zu, wenn wir diese rettende Hand von Jesus nicht erfassen. Und der Text hat eine Seite, die uns nicht so einfach reingeht. Die läuft so nicht so wie Öl einfach runter, sondern die löst vielleicht in uns auch etwas aus, vielleicht ein Stück auch einen Widerstand. Aber wir können dieses Wort ja nicht einfach auch aus der Bibel herausnehmen. Wir können nicht einfach sagen, das gilt nicht, weil Jesus hat es ja formuliert. Nochmal erinnernd, nicht als das einzige Bild, sondern aber auch als ein Bild in dieser Reihe. Bei aller Einladung, bei allem Wahrnehmen dieses Schatzes, der Perle, bei allem Entdecken, dass Gott einfach Gutes ausstreut, dass er Gutes in unserem Leben wachsen lassen will. Aber auch dieses Wissen, dass er uns einlädt, wie dieses Netz, das einfach da ist, das uns einlädt. Aber am Ende auch eine Frage uns stellt, ob wir die ausgestreckte Hand der Rettung von Jesus annehmen oder ablehnen. Und ein Ablehnen hat eine endgültige, ewige Konsequenz. Und wir Menschen würden es lieber haben, dass wir immer noch mal eine Hintertür haben. Also wir tun uns schwer, dass da was Endgültiges kommt. Aber nochmal wahrnehmen, das Endgültige kommt am Ende. Aber es kommt. Da ist dieser Text sehr klar und sehr deutlich. Und da merken wir, ja, erleben, was Jesus hier beschreibt, will eigentlich keiner. Oder? Also ich kann es nicht im Letzten erklären, aber was Jesus beschreibt, auch wenn das ein Bild ist, ein Bild, das irgendwo eine Wahrheit vermittelt, erleben will das keiner. Keiner will am Ende aussortiert werden, so nach dem Motto, du gehörst nicht zu den Gerechten. aussortiert werden. Jesus spricht von Feuerofen, von einem Erleben, das niemand erleben will, was hier beschrieben wird. Aber es steht irgendwo so da. Und wo Gott nicht mehr ist, wo wir nicht mehr in seiner Gegenwart sind, da kann es eigentlich nur grausam sein. Wenn du in diese Welt reinschaust und wahrnimmst, zu was Menschen fähig sind, da kannst du nur sagen, das ist teuflisch, das ist böse. Und da wollen wir nicht sein. Das ist Hölle. Wo Gott nicht ist, ist Hölle. Wie immer wir Hölle beschreiben wollen. Aber wo Gott nicht ist, ist Hölle. Und wie gesagt, diese Endgültigkeit an der Stelle, die ist es, die uns Mühe macht. Weil wir uns gerne eine Hintertür offen halten. Wir wollen gerne eine weitere Option haben. Deshalb gab es immer wieder theologische Richtungen, die gesagt haben, naja, das ist mal für eine Zeit, dann löst sich das alles wieder auf. Ich kann diesen Trost von der Bibel her nicht sehen. Ich glaube, dass es am Ende eine Endgültigkeit gibt. Und damit die Einladung Gottes, dass wir uns für ihn entscheiden. Unser Leben auf dieser Erde ist unser Entscheidungsraum. Das ist dieser Raum, wo dieses Netz, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben, wo dieses Netz nicht an Land gezogen wird und wo aussortiert wird. Wir leben in diesem Entscheidungsraum und das ist das Großartige an dieses Bild. Wir leben in einem Entscheidungsraum. Und wie genial ist es, dass du entscheiden darfst. Gott sagt nicht, du musst da dazugehören. Du hast einen Entscheidungsraum. Und das ist die gute Nachricht dieses Bildes, dein Entscheidungsraum. Und wie genial ist ein Gott, der uns Entscheidungsraum gibt, der uns Entscheidungsraum gibt bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Was für ein Gott ist das? Was für ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit, der nicht über dein Leben urteilt, bevor du deinen letzten Atemzug machst. Was für ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit ist denn das, der dir bis zum letzten Moment die Möglichkeit gibt, Ja zu sagen zu diesem Gott. Was für ein liebevoller, barmherziger Gott. Und gerecht werden wir nicht durch Leistung. Wir können aus den faulen Fischen keine gute machen. Wir können das Tote in uns nicht lebendig machen. Das können wir nicht. Wenn wir meinen, wir müssen uns anstrengen, damit wir diesem Gott gefallen, damit er am Ende sagt, du bist gut und du bist nicht gut, dann haben wir nicht verstanden, was eigentlich der Kern des Evangeliums ist. Da geht es nicht um meine Leistung, nicht um das, was ich beitragen kann, nicht um das, was ich einbringen kann, sondern die Bibel sagt, wir sind alle Sünder. Im Grunde sind wir alle tot, klein, schwarz, Fische, mit denen man nichts machen kann, also die tot sind, wo kein Leben drin steckt, die verfault sind. Aber Gott schafft Leben. Gott schafft Leben. Er ist ein Gott, der wunderbares Leben schafft, wo tot ist. Und das ist, was das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus ist, dass Jesus sagt, wir sind alle Sünder, aber wir werden gerecht. Durch wen? Durch uns selber? Nein, durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für unsere Gerechtigkeit. Dieses vor Gott bestehen können, ist nur ein Bestehen durch Jesus. Deshalb haben wir heute Morgen das Abendmahl gefeiert. Deshalb haben wir gefeiert, Jesus, du hast es für mich getan, damit ich am Ende leben darf. Nicht, weil ich am Ende mehr Gutes wie Schlechtes getan habe. Die Waage, die geht nie auf. Wenn du denkst, ich habe hoffentlich am Ende genug Gutes getan, die Waage geht nie auf. Unsere Gerechtigkeit ist nie in uns. Unsere Gerechtigkeit ist immer in Jesus Christus. Und wir sind gerecht allein durch den Glauben an Jesus. Er, der sein Leben für uns gegeben hat. Es geht also nicht um Vollkommenheit, sondern es geht darum, dass wir Ja sagen zu Jesus. Und damit haben wir eigentlich schon den Fahrschein zum Himmel. Glauben wir das? Damit ist schon klar, auf welcher Seite wir am Ende stehen. Wohin die Engel diese Fische in diesem Bild gesprochen denn tun. Das ist klar. Weil durch Jesus wir in diesem Leben sind, das er uns schenkt. Jesus wird am Ende seiner Rede, und dann nochmal dieses Bewusstsein, Jesus ist am Ende einer durchaus langen Predigt mit vielen unterschiedlichen Facetten und Bildern. Und er wird am Ende nochmal deutlich, weil er uns herausfordern will, dass wir eine Entscheidung für das Leben treffen. Und die Entscheidung für das Leben ist die Entscheidung, Jesus zu vertrauen. In unserer Unvollkommenheit, in dem, was wir in uns entdecken, was noch gar nicht gut ist. Aber unsere Werke werden uns nie vor Gott gerecht machen, sondern allein das, was Jesus für uns getan hat. Und sein Netz der Liebe ist ausgespannt und er sammelt. Er will, dass wir in diesen Raum hineinkommen, in diesen Raum der Veränderung seiner Güte, seiner Liebe, seines Wirkens. So wie Paulus mal in Römer 2 schreibt, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will. Gott will uns dahin bringen, dass wir uns öffnen für ihn. Und interessant ist, wie Jesus diese Gleichnisreden abschließt. Am Ende stellt er eine Frage. Und er fragt, habt ihr das alles verstanden? Er will, dass wir verstehen. Und von diesem Verstehen her unser Herz öffnen, öffnen für ihn. Er fragte dies seine Jünger. Ja, antworteten sie. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen von Herzen Ja sagen. Ja sagen zu diesem Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der uns in Gnade einlädt und sagt, sei du Teil von dem, wo mein Leben ist, das soll auch dein Leben sein. Sei du Teil dessen. Und die Frage ist, hören wir diese Einladung Gottes heute Morgen, die zum Ausdruck kommt an dieser Stelle? Oder bleiben wir nur bei diesem Ende und sagen, Gott, du bist ein grausamer Gott, wenn du das wirklich machst, was hier steht? Und wir vergessen ganz und gar, was davor steht, die Einladung Gottes. Und diese Einladung ist eine Einladung für jeden Einzelnen von uns auch heute Morgen. Und verstehen wir aber auch die Bedeutung einer Entscheidung. Die Bedeutung, dass wir immer wieder Ja sagen zu Jesus. Ja sagen zu dieser Liebe, zu dieser Gnade, zu diesem Herr, ich darf unverdient als unvollkommener Mensch zu dir kommen, weil du aus dem, was nicht gut ist, einfach Gutes machst. Du schaffst Leben mitten in meinem Tod, mitten in dem, was bei mir eben nicht gut ist. Gott verändert unser Leben. Ein schönes Lied, das wir gleich miteinander singen werden, Gräber zu Gärten. Ne, ist es nicht genau ein Lied, wo an der Stelle passt Gott, wo eigentlich der Tod ist, da schafft er Leben. Er macht es möglich. Er allein kann alles tun. Glaubst du an diesen Gott heute Morgen, der in deinem Leben alles tun kann? Ein Gott der Liebe, ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott, der dich einlädt heute Morgen. Ich lade uns ein, bevor wir dieses Lied miteinander singen, dass wir einfach mal eintauchen in Gottes Gegenwart. Schließ mal deine Augen. Schließ mal einfach deine Augen und nimm wahr, dass Gott da ist. Lass nochmal das Bild vor deinen Augen stehen, dieses Netz Und wir leben in dieser Zeit, wo dieses Netz einfach sammelt, Gott in seiner Liebe sammelt. Und er sagt heute Morgen, du bist Teil meines Liebesangebots. Du bist eingeladen, Gemeinschaft mit mir zu haben. Das ist Gottes Einladung heute Morgen. Und sie gilt jedem Einzelnen von uns. Und lasst uns auch das bewusst vor Augen halten, am Ende, ganz am Ende, wird Gott aber auch entscheiden, ob wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben oder nicht. Und die Entscheidung für ihn macht uns zu Gerechten. Nicht, weil wir gerecht sind, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Christus, unsere Gerechtigkeit. Und es ist ganz einfach, nur dieses Ja sagen zu Gott, zu seiner Liebe. Auch heute Morgen. Vielleicht fordert dich dieses Bild unendlich heraus. Vielleicht macht es dir auch große Mühe an der Stelle. Aber denk an die Einladung Gottes, die er ausspricht heute Morgen. Und ich möchte fragen, ich möchte wirklich fragen, während du innerlich vor Gott einfach stehst, möchte ich dich fragen, hast du Jesus dein Leben anvertraut? Es geht nicht um Vollkommenheit heute Morgen, es geht einfach um dein Ja zu Jesus. Und wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, dann ist er deine Gerechtigkeit. Dann wird am Ende, wirst du bei denen sein, die bei denen sind, den Gerechten. Und wenn du heute Morgen sagst, da bin ich mir nicht sicher, ich will diese Entscheidung für Jesus treffen, ich will annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist, für meine Schuld, für meine Sünde, und ich will am Ende meines Lebens bei diesem Gott sein, dann will er dir die Sicherheit schenken, weil er sagt, wer mich annimmt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dieses Hinausstoßen gilt dann auf ewig. Er wird dich nicht hinausstoßen, auch am Ende deines Lebens nicht. Ich will fragen, ist jemand da, der heute Morgen eine Entscheidung für Jesus treffen will? Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich will an dich glauben. Ich will dich bitten, dass du mir meine Schuld und Sünde vergibst. Ich will Teil deines ewigen Reiches sein. Wenn jemand heute Morgen das sagen will, dann darfst du einfach deine Hand heben als ein Zeichen. Jesus sieht deine Entscheidung. Wenn du das festmachen willst heute Morgen, dann heb einfach deine Hand und ich möchte gerne für dich beten. Ist jemand da, der das empfindet, heute Morgen so festmachen zu wollen? Ja, vielen Dank. Jesus, deine Liebe ist eine einladende Liebe. Und deine Heiligkeit ist eine einladende Heiligkeit. Weil du uns gemacht bist, auch zu dieser Heiligung. Du bist es, Jesus. Und danke, dass du heute Morgen am Wirken bist in unserer Mitte. Und Jesus, danke, dass du unsere Entscheidung, unser Herz siehst. Du kennst unsere Herzen. Danke, dass da, wo wir unser Ja zu dir festmachen, du dein Ja zu uns unverbrüchlich gilt. Und danke, Herr, für deine Liebe, in der du uns einlädst, zu dir zu kommen. Eine Liebe, in der du uns einlädst, dir unser Leben immer wieder neu anzuvertrauen. Und danke, dass deine Liebe so groß ist, dass du uns annimmst. Und ich danke dir auch heute Morgen, dass du der Gott bist, der uns annimmt. Danke, dass du aus dem, was tot ist, neues Leben schaffst. Dass du aus dem, was nur dem Grabe dienen könnte, neue, fruchtbare Gärten entstehen lässt. Danke, Jesus. Amen.